Der Friede Gottes, die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ist das in Ordnung mit dem Mikrofon? Okay. Ja, liebe Gemeinde, heute soll es in der letzten Predigt aus der Predigtreihe Glaube und Beruf um das Thema Beruf als Offenbarung gehen. Und ich gebe zu, ich habe erst gedacht, ich mache das so zweiteilig, einmal darum, wie Gott sich selber offenbart in verschiedenen Berufen und dann, wie er sich durch uns in den Berufen oder in der Berufswelt offenbaren kann. Aber der erste Teil wurde immer länger und dann habe ich gedacht, heute soll es reichen, dass wir über die Offenbarung Gottes im Berufsleben sprechen. Viele denken ja, dass echte Nachfolge oder hundertprozentige Hingabe an Gott bedeutet, auch einen geistlichen Beruf auszuüben, vollzeitlicher Dienst am Herrn, nennen das viele. Ralf Karel hat es vorhin schon gesagt, man denkt dann, man muss in die Mission gehen oder Pfarrer oder Pfarrerin werden, Gemeindepädagoge, Musiker oder Lobpreisleiter im Gemeindedienst oder Mitarbeiter in einer christlichen Hilfsorganisation und so weiter. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Das wäre nämlich ein ziemliches Armutszeugnis über Gott selbst und sein Wesen, wenn es nur in christlichen Kreisen, in Gemeinden und Kirchen möglich wäre, Gott hundertprozentig nachzufolgen und ihn zu entdecken und ihm zu dienen. Wir haben vorhin gehört von Ralf Kachel, der das Buch Der Auftrag der 97% vorgestellt hat, dass Berufe in eben rein christlichen Kreisen und Umgebungen nur circa diese restlichen 3% ausmachen. Das heißt, wenn du nicht solch einen Beruf oder nicht in diesem christlichen Bereich ausübst, dann ist dein Auftrag wahrscheinlich bei dem Auftrag der 97% dabei. Deshalb würde ich dir das Buch nochmal ans Herz legen. Ihr könnt es in der Bücherkiste kaufen. Wie dumm wäre es also zu glauben, dass Gott sich allein auch über diese 3% freut, dass das das Ideal ist, wie man Gott nachfolgen kann. Es widerspricht nicht nur seinem Wesen, sondern es widerspricht auch Aussagen der Bibel, die wir Tag für Tag lesen, aber irgendwie am Ende auch überlesen, weil sie vielleicht allgemein klingen oder uns nicht wichtig erscheinen. Da ist zum Beispiel die Aussage in Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. In Hiob 38 und in Psalm 104 wird die ganze Schöpfung als von Gott gemacht, gelobt und gepriesen. Das heißt, wenn wir das übertragen auf Künstler, die sich in ihren Kunstwerken ja auch offenbaren und präsentieren und eine Absicht damit haben, dass Gott in der ganzen Schöpfung, in allem, was lebt und atmet, im Himmel und unter der Erde, im Wasser, überall offenbart sich Gottes Wesen und seine Weisheit und Wahrheit. Im Neuen Testament lesen wir, dass alle Dinge von Gott durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist geschaffen sind, durch ihn und zu ihm hin. Da lese ich uns mal drei Verse vor aus dem Kolosserbrief. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Da steht nicht die Gemeinde, der Lobpreis, die Kirchengebäude oder christliche Gemeinschaft ist durch ihn und für ihn geschaffen, sondern alles. Das bedeutet, dass Gott in jedem Bereich unseres Lebens gegenwärtig ist. Und das bedeutet, dass in allem, was wir erleben, in jedem beruflichen Umfeld, in jeder alltäglichen Tätigkeit, wir etwas über Gottes Wesen und über geistliche, das heißt unsichtbare Wahrheiten, entdecken und lernen können und dann am Ende auch darüber staunen können. Jesus Christus hat es uns selber vorgemacht, auch die Propheten des Alten Testaments, denn sie alle haben Symbole und Gleichnisse aus dem alltäglichen Leben verwendet. Und sie hätten das nicht tun können, wenn sie in diesen alltäglichen Handlungen oder Dingen Gott entdeckt hätten. Also wenn sich Gott nicht darin auch ihnen schon vorher offenbart hätte. Und auch wir können Gott entdecken, wenn wir uns für seinen Geist und seine Offenbarung öffnen und ihn auch um Offenbarungen in unserem alltäglichen Leben bitten. Gott hat gesagt, in Jeremia 29 könnt ihr das nachlesen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Viele gehen in die Kirche oder zu einer christlichen Veranstaltung, um Gott kennenzulernen, um eine Predigt zu hören, weil sie hoffen und glauben, dass Gott dadurch zu ihnen spricht. Und ich hoffe mal, dass das auch so ist. Das wünsche ich mir. Aber die Predigt ist, weiß Gott nicht, die einzige Möglichkeit, wie Gott zu dir sprechen kann. Viele vergessen, dass Gott nicht nur in der Kirche predigt, sondern er predigt euch auch zu Hause, in eurem Alltagsleben als Eltern, in der Erziehung mit euren Kindern, in eurem Beruf. Gott ist uns oft viel näher in all dem, was wir so in der Woche tun, als wir denken. Aber wie gesagt, wenn Gott sich uns offenbaren will, dann braucht es natürlich auch seinen Geist. Wir müssen bereit sein und uns öffnen, die Offenbarungen Gottes in der Natur, in allen Bereichen unseres alltäglichen Lebens wahrnehmen zu wollen. Und deshalb möchte ich euch heute in dieser Predigt einige Beispiele nennen, wo Gott sich durch alltägliche Berufe oder Tätigkeiten den Menschen offenbart. Und ich möchte euch durch diese zugegeben unvollständige Liste, sonst wäre es noch länger geworden, einfach nur Mut machen, euch selbst in eurem Alltags- und Berufsleben auf den Weg zu machen, auf die Suche zu machen nach den Offenbarungen Gottes. Das heißt, diese Predigt heute ist leider kein fertig zubereitetes Gericht, was ihr essen und verdauen könnt, sondern es ist nur ein Appetizer, ein Appetitmacher, dass ihr in eurem Berufsleben dann selber nach der Predigt sucht, die Gott euch ganz persönlich halten möchte. Wir fangen mal zu Hause an, denn es gibt ja auch einige unter uns, die nicht mehr arbeiten, entweder weil sie schon im Ruhestand sind oder vielleicht auch, weil sie gerade in einer Phase sind, wo sie Kinder versorgen oder aus anderen Gründen. Als Mutter und Vater haben wir eine ganz wichtige Rolle und wir können Gott ja wirklich alltäglich erleben in der Erziehung unserer Kinder, weil sich darin ganz viel widerspiegelt, wie Gott auch mit uns umgeht. Auch wir sind Gottes Kinder und wir wachsen und entwickeln uns hin zu einem mündigen Menschen. So wie wir unsere Kinder zu einem mündigen Menschen erziehen wollen, so erzieht uns Gott zu einem mündigen geistlichen Menschen. Und so wie das Wachstum und die Entwicklung von Kindern uns herausfordert, so ist Gott auch herausgefordert durch unsere geistige Entwicklung. Und so wie wir uns an unseren Kindern freuen, wenn ihnen was gelingt oder wenn wir ihre Gaben entdecken, so freut sich Gott an uns, wenn wir uns in seiner Wirklichkeit bewegen und an ihn glauben und ja mit ihm eins sind. Und so wie wir uns manchmal mit unseren Kindern schwer tun und aneinander reiben und Konflikte aushalten müssen, so ist das manchmal auch in unserem Leben mit Gott. Auch da klagen wir manchmal, verstehen Gott nicht, sind wütend, sauer, trotzig, so wie es Kinder sind. Es gibt so viele Verse, die kann ich euch alle gar nicht sagen und ich denke, ihr kennt viele auch. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103 oder im Hebräer 12 steht, Gott behandelt euch als seine Kinder. Gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit Strenge erzogen wird? Die Strenge, wenn Gott uns mal was lehrt in unserem Leben durch eine schwierige Zeit, die mögen wir nicht. Aber zum Glück steht auch in der Bibel, dass Gott uns tröstet, so wie einen seine Mutter tröstet. Oder im Psalm 127, glaube ich, dass unsere Seele Frieden findet und ruhig wird, wie ein Kind an der Brust seiner Mutter. Was für tolle Vergleiche. Da hat jemand eine stillende Mutter gesehen und gedacht, so ist meine Seele ruhig und zufrieden in mir, wenn ich bei Gott bin, wenn ich seine Nähe spüre. Aber auch in der Ehe, sogar im Bereich der Sexualität können wir Gottes Offenbarung erleben. In der Vereinigung von Mann und Frau erkennt Paulus das Geheimnis der Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Epheser 5 könnt ihr das nachlesen. Paulus schreibt, ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Das könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann gibt es Tätigkeiten, die braucht es überall, aber oft werden die nicht hoch angesehen. Das ist schade, weiß ich auch. Und gerade in diesen Tätigkeiten Gottes Wesen offenbart. Die Tätigkeiten des Saubermachens, Wäschewaschens, Aufräumens, Kochens und so weiter. In jedem dieser Bereiche offenbart sich Gott. So wie die Wäsche immer wieder gewaschen werden muss, so wäscht Gott täglich unsere Schuld. Alles Dreckige wird von uns gewaschen durch Jesu unschuldig vergossenes Blut. So wie wir das Waschpulver nehmen für die Wäsche, so nehmen wir Jesu Blut für die Schuld, für den Dreck an unserer Seele und an unserem Geist. Psalm 52, nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. So wie wir beim Aufräumen fündig werden und uns freuen, so freut sich Gott über einen Menschen, der ihn findet. Das hat Jesus beobachtet. In der Nachbarschaft hat eine Frau ein Silberstück verloren. Sie fängt an, das ganze Haus sauber zu machen und zu fegen. Und schließlich findet sie das Silberstück und sie sagt, freut euch mit mir. Und Jesus zieht den Vergleich und sagt, ich sag euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Jesus hat in einem ganz alltäglichen Ritual etwas über die Beziehung zwischen Gott und Menschen gesehen. Gott hat sich offenbart. Er hat sich offenbart, als eine Frau das Haus sauber gemacht hat. Und wie oft finden wir etwas dann auch durch Zufall? Und so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Manchmal hoffen und beten wir, dass wir Gott erleben, aber ganz oft passiert es durch Zufall. Auf einmal ist es da und dann sind wir ganz glücklich, so wie jemand, der etwas zufällig findet. So wie wir Häuser und Büros und Schulzimmer reinigen und sauber machen, damit die Büroangestellten oder auch die Kinder und die Familie zu Hause sich wohlfühlen, so räumt Gott immer wieder in unserem Leben auf. Jesus hat mal das Beispiel gebracht von einem bösen Geist, der einen Menschen verlassen hat und der dann sucht, um eine neue Behausung zu finden und der findet nichts und dann denkt er sich, ich gehe wieder zurück zu dem Menschen, in dem ich so lange so gut gelebt habe. Und er kommt zurück, sagt Jesus, und er findet alles sauber und aufgeräumt. Aber er betont auch, ihr müsst darauf achten, dass es sauber und aufgeräumt bleibt. Schützt diesen sauberen Raum in eurem Herzen. Denn wir alle wissen, dass wir können unser Haus picobello sauber machen, aber wenn es dann dabei bleibt, nach 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, ist es wieder dreckig. Das heißt, es ist ein immer wiederkehrender Prozess, auch in unserem geistlichen Leben. Oder beim Kochen. Ihr kennt die Parallelen zwischen dem Würzen mit Salz und dem Leben als Christ. Ihr wisst, dass Jesus vom Sauerteig gesprochen hat, der alles durchgärt. Und das kann man positiv sehen, positiv deuten, aber auch negativ. Jesus hat es damals negativ gedeutet und gesagt, der Sauerteig der Pharisäer, dieser Hochmut, dieser geistliche Hochmut, wenn der da ist und der wird nicht bekämpft, dann durchsäuert er eine ganze Gemeinschaft. Ihr wisst, dass ein Teig aus Mehl gemacht wird und dieses Mehl wiederum besteht aus vielen einzelnen Körnern, die gemahlen werden mussten. Das heißt, die haben ihre Form verloren, die haben ihr Leben aufgegeben, um zu einem Mehl zu werden, aus dem dann ein Brot entstehen kann. Daraus können wir lernen, dass wir als Individuen bereit sein sollten, uns zu einer großen Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, damit am Ende alle von dieser Gemeinschaft profitieren können und eben nicht jeder für sich allein lebt und für sich allein Ansehen und Beachtung haben will. Jesus selbst bezeichnet sich als Brot des Lebens oder als lebendiges Wasser, womit er die Notwendigkeit von Lebensmitteln deutlich macht und sie auf die Notwendigkeit des ewigen Lebens mit Gott bezieht. Aber wir hören auch davon in der Bibel, dass es manchmal schneller gehen muss, also ohne Hefe, ohne Sauerteig, wie bei der Flucht der Israeliten aus Ägypten. Das zeigt uns, dass Gott flexibel ist. Wir sagen immer, Not macht erfinderisch. Ich sage euch, Gott ist erfinderisch. Gott ist kreativ. Der kann in jeder Not eine Lösung hervorbringen, die wir vielleicht gar nicht im Blick haben. Gott ist flexibel. Er handelt situationsgetreu. Und das zeigt uns, dass Gott eben nicht in ein Muster oder in eine Schablone zu pressen ist. Dass er wohl aber die Welt mit Gesetzen geschaffen hat, die in sich funktionieren. Und trotzdem ist Gott immer noch fähig, anders zu handeln, darüber hinaus zu handeln, was wir nicht im Blick haben. Dann gibt es den großen Bereich der Natur und der Landwirtschaft. Die Natur hält so viel Offenbarung über Gottes Wesen, über seine Ordnungen bereit, dass das ein endloses Thema wäre, wenn ich damit beginnen wollte, nach den Offenbarungen Gottes in der Natur, in der Landwirtschaft zu suchen. Jesus verwendet so viele Beispiele aus der Natur und wer viel in der Natur ist, der wird auch dort ganz viel von Gott entdecken können. Allein der Wechsel von Frost und Hitze, Sommer und Winter, Regen und Trockenzeit, Ebbe und Flut zeigt uns die Sinnhaftigkeit von wechselnden Zeiten in unserem Leben. Auch das EKG im Bereich der Medizin, der Herzschlag, wenn da eine Linie ist, monoton, die oft angestrebte Harmonie, das ist gar nicht Gottes Wille für uns. Wir leben, wenn es auf und ab geht, wenn es einen Herzschlag gibt, das Ein- und Ausatmen. Die Sinnhaftigkeit von wechselnden Zeiten in unserem Leben. Oder die Vögel, die nicht säen und nicht ernten, sind uns ein Vorbild, dass wir auf Gott vertrauen. Die verschwenderische Liebe Gottes erleben wir im Gleichnis des Sämanns. Ihr habt euch vielleicht auch schon mal gefragt, warum streut denn der Sämann überhaupt den Samen auf den Felsen, wo er doch weiß, er kann dort gar nicht aufgehen. ich sage euch, Gottes Liebe ist so verschwenderisch. Er hat einfach so viel, dass er das machen kann. Den Samen einfach überall hin verstreuen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr einen Apfel esst. Es gibt auch viele andere Früchte, die sehr viele Samen in einer Frucht in sich tragen. Zum Beispiel der Granatapfel. Das ist immer eine Arbeit. Da sind ganz viele Samen drin enthalten. Und theoretisch könnte aus jedem dieser Samen ein neuer Baum heranwachsen. Tut es aber in der Realität nicht. Ganz viele Samen werden einfach weggeschmissen. Wir werfen alle unseren Apfelkripsch in den Mülleimer und da wird gar nichts aus diesen Samen. Und ich brauche gar nicht über den menschlichen Samen zu sprechen, die menschlichen Samenzellen und Eizellen. Es ist der Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten eigentlich da sind und am Ende aber jedes Ehepaar vielleicht 1, 2 oder 3 Kinder nur bekommt. Warum? Warum hat Gott das so gemacht? Weil er verschwenderisch ist in seiner Liebe, weil er alles die Fülle hat. Und was kann uns das lehren? Das kann uns lehren, dass wenn unsere beruflichen Projekte manchmal im Sand verlaufen und wir dann total traurig und enttäuscht sind und an uns selber zweifeln, dass Gott so ein gewisses Niederlagenrisiko mit inbegriffen hat. Gott nimmt es in Kauf, dass aus Millionen Samen nichts wird. Kannst du es dann nicht auch in Kauf nehmen, wenn aus dem einen oder anderen in deinem Leben nichts wird? Nur weil wir mal nicht das bekommen, was wir uns wünschen, oder weil wir mal nicht den erwünschten Erfolg sehen, lassen wir die Schultern hängen und resignieren und verzweifeln und sagen vielleicht sogar, Gott gibt es nicht. Hey, Gott ist so viel größer, so viel mächtiger und er hält so viel gute Frucht für dich bereit. Warte einfach den richtigen Augenblick ab, lass dich einfach an den richtigen Ort führen und dann wird Gott die Frucht hervorbringen, nach der du dich sehnst. In der Medizin offenbart sich Gottes Größe auch durch so viele Dinge, durch die ganzen Funktionen unseres menschlichen Körpers, der menschlichen Organe. Paulus verwendet treffend das Bild des Leibes im 1. Brief an die Korinther. Außerdem können wir eine Verbindung ziehen zwischen Körper, Seele und Geist, das habe ich auch schon mal gemacht in einer Predigt, zu den 3 wichtigsten Klumpen, aus denen ein Embryo, aus dem menschliches Leben entsteht, nämlich Verdauung, Herz und Verstand. Aber auch die Organe, allein die Niere, die die Giftstoffe verarbeitet und ausscheidet, lehrt uns, dass auch wir mit zu viel Giftstoffen in unserem geistlichen Leben und zu wenig Flüssigkeit, nämlich diese tägliche Reinigung, übertragen im geistlichen Sinne, nicht überleben können. Da bringt unser Leben keine gute Frucht, wenn wir mit Gift in unserem Körper leben. Sondern, wie bei den Nierensteinen, die sich dann bilden, wenn eben das Gift nicht ausgeschieden wird, dann wird uns das zur Last und es zieht uns runter. Aber egal, welches Organ wir uns anschauen, egal, ob es die Atmung ist, die ja auch den nützlichen Sauerstoff herausfiltert und das unnützliche Kohlendioxid nach außen wieder ausstößt, genauso können wir das auf unser geistliches Leben übertragen. Wir hören und sehen Dinge, aber wir müssen filtern. Es ist nicht alles gut, was wir sehen und hören und was wir tun. Das können wir von der Atmung lernen. Oder die Verdauung, wenn wir Dinge nicht verdauen, wenn sie nur in unserem Kopf bleiben, geistliche Wahrheiten, wenn wir sie nur mit unserem Kopf lernen, dann kommt es zur Verstopfung. Wir müssen es verdauen, es muss durch unseren ganzen Körper, es muss verarbeitet werden, es muss durchgekaut werden. Damit wir es begreifen, damit wir wachsen und reifen und mündige geistliche Menschen werden. Oder die ganzen Kunst- und Handwerkerberufe. Vielleicht kennt ihr das Buch von dem Geigenbauer Martin Schleske, Der Klang. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe seinen Vortrag darüber gehört. Und ich muss sagen, es ist einfach unglaublich, wie dieser Geigenbauer in seiner Werkstatt eine nach der anderen Offenbarung Gottes erlebt. Gott spricht direkt zu ihm. Gott predigt zu ihm an jedem Tag, den er in die Werkstatt geht und an seinen Geigen baut. Jeder Handwerker, der auf dem Bau arbeitet, kann Vergleiche ziehen zwischen Statik in einem Haus und Statik im eigenen Leben. Es gibt Bausteine oder Träger, die müssen mehr aushalten, weil sie eben eine tragende Rolle spielen. Und es gibt Bausteine, die fügen sich in ein großes Ganzes und müssen vielleicht nicht ganz so viel Last tragen. So hat Gott sich das auch bei den Menschen gedacht. Und darum musst du dich überhaupt nicht mit anderen vergleichen. Wenn alle Menschen eine dermaßen wichtige und tragende Rolle spielen würde, das gäbe kein sinnvolles Haus am Ende, wenn alles nur so Ecksteine und Träger wären. Auf der anderen Seite, wenn alle nur eine untergeordnete Rolle spielen wollen, sich schön verstecken in der Masse und nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dann ginge das genauso wenig. Dann würde da kein Haus draus werden. Wir finden Vergleiche zur Architektur in der Bibel. Nicht ohne Grund ist der Tempelbau bis aufs kleinste Detail im Alten Testament beschrieben, weil Gott das wichtig war, dass das festgehalten wird. Gott hat eine Vorstellung davon, wie Häuser, Gebäude aussehen sollen, in dem zu seiner Ehre Musik gemacht wird, gesprochen wird. Letztens erzählte mir jemand von der Sagrada Familia, einer imposanten Basilika in Barcelona, vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen, deren Architekt Antoni Gaudi mit allem, was er dort ge- und verbaut hat, eine Predigt über Gottes Wesen erzählt. Man kommt gar nicht zum Ende. Allein dieses Werk wäre mehrere Predigten wert. Gott ist einer, der Maßarbeit macht, damit am Ende das Produkt stimmt. Martin Luther hat an Meister Eckhart einen Brief geschrieben und in diesem Brief das geistliche Leben eines Menschen mit der Maßarbeit eines Friseurs verglichen. Ein Friseur kann nicht die Haare schneiden und dabei noch nebenher was anderes tun. Wird eine schöne Frisur am Ende, wenn der wegschaut. Und Martin Luther hat gesagt, so musst du dich auch konzentrieren, wenn du betest. Du kannst nicht beten und gleichzeitig Fernsehen schauen oder nebenher essen und dies und jenes tun, kommt nicht so viel dabei rum. Wenn du Gott ranlässt an deinen Lebensplan, wird er Maßarbeit machen und im Rückblick wirst du staunen, wie er alles zu einem großen, tollen Werk zusammengefügt hat. Die Niederländerin Corrie ten Boom, leider schon verstorben, eine Missionarin, die hat oft dieses Bild verwendet, dass unser Leben wie ein gesticktes Bild ist. Hier haben wir einen Vergleich aus der Handarbeit. Und im Leben sehen wir oft nur die Rückseite, wo Knoten sind und wo das auch mal der Faden quer rüber geht, wo man das Bild nicht erkennt. Aber wenn man es umdreht, dann sieht man ein wundervolles, wunderschönes Bild. Und oft ist uns erst in der Ewigkeit vergönnt, dieses Bild zu sehen. Oder Künstler in Musik und Malerei, die dürfen erleben, wie sie Inneres nach außen bringen und so Unsichtbares hörbar und sehbar machen für andere. Allein die Kompositionen von Johann Sebastian Bach sind eine Predigt in sich selbst. Wer sich einmal damit beschäftigen möchte, der wird staunen, was Johann Sebastian Bach sich für theologische Gedanken gemacht hat bei der Komposition seiner Werke. Und er hat immer gebetet und er hatte wirklich eine Vorstellung, warum er diesen Takt wählt und warum es diese Noten sind und diese Notenabfolge. Sogar bei der Liturgie, die wir ja nicht mehr singen, da hat alles, jedes Amen, wir wandern hoch auf den Berg nach Golgatha und dann gehen wir wieder nach unten ins Tal. Da steckt überall was dahinter. Gott offenbart sich in so vielen Dingen. Wir können jedes Orchester, jedes Team, egal wo auf Arbeit, mit dem Beziehungswesen Gottes vergleichen. Darum bin ich auch so überzeugt von der Dreieinigkeit Gottes. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat sein Instrument, jeder spielt seine Note oder seine Melodie und am Ende kommt ein tolles Kunstwerk dabei heraus. So hat Gott sich diese Welt gedacht. Ich bin noch nicht am Ende. Auch im Sport. Ihr wisst doch, dass wer an einem Wettlauf teilnimmt, der will den Preis gewinnen, den Siegespreis. Darum lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Oder beim Geschäftemachen. Die Arbeiter im Weinberg werden sich einig um den Lohn und sie erhalten ihn auch. Und es bringt nicht sein Geld, seine Talente, dieses Wort finden wir in der Luther-Übersetzung, sein Geld zu vergraben oder zu Hause zu horten, sondern du sollst damit wirtschaften und was Gutes tun. Oder in der Technik. Ohne Strom geht nichts. Ohne Kontakt zu Gott wirst du nicht leuchten. Modeberater dürfen sich mit der wunderbaren Vielfalt Gottes, mit Formen und Farben beschäftigen, um Schönheit zu betonen und hervorzubringen. Jeder Mensch ist einzigartig und durch die Bekleidung können wir das noch hervorheben. Ich weiß immer, wie meine Mutter gesagt hat, wenn ich Farben kombiniert habe, die nicht zusammenpassen, wie Rot und Lila zum Beispiel, die beißen sich. Aber wisst ihr was? In der Natur finden wir das. Es gibt Fische, die haben Farbzusammenstellungen. Da denke ich, ja, da würde meine Mutter sagen, das beißt sich. Aber Gott hat sich gedacht, das passt. Gott ist kreativ und er ist viel mutiger als wir. Ich habe es letztens wieder gedacht, wir ziehen so viel Schwarz an und ich bin das beste Beispiel dafür. Mensch, es gibt so viele Farben, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir uns kleiden können. Aber selbst der ganze Medienbereich, das Internet, die Handys, die Computer, das ist nicht per se schlecht und mangelt an Offenbarungen Gottes. Letzten Endes ist doch der Computer wie ein kleines Gehirn. Uns muss er auch vom Menschen programmiert werden. Also ohne den Menschen läuft auch der Computer nicht. Und der Computer spiegelt letzten Endes nur einen Bruchteil dessen wieder, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, der Mensch verwendet nur einen Bruchteil seines Gehirns. Also er hätte eigentlich viel mehr Kapazität, wenn er wollte und wenn er sich Mühe geben würde. Also wie toll unser menschliches Gehirn funktioniert, das merken wir erst, wenn Technikprobleme auftauchen und wir dann doch irgendwie unseren analogen Kalender brauchen. Oder wenn der Strom weg ist. Oder ein Virus den Computer befallen hat. Oder auch, wenn wir alt und vergesslich werden. Wenn wir alt und vergesslich werden, dürfen wir ruhig mal zu Gott sagen, Wahnsinn, wie du das Gehirn gemacht hast, was mich durch mein ganzes Leben getragen hat. Jetzt erst begreife ich, wo langsam die Vergesslichkeit kommt, wie wunderbar das eigentlich gemacht wurde von dir. Die weltweite Vernetzung, und da habe ich euch mal ein schönes Bild mitgebracht, die ist doch eigentlich nichts anderes als das, was Gott durch seinen Heiligen Geist schon seit Beginn der Schöpfung möglich macht. Die Oma sagt zu dem Mädchen mit dem Handy in der Hand, das Mädchen denkt natürlich, hier Oma, willst du nicht auch mal kabelloses Telefon probieren? Da kannst du überall hingehen in deiner Wohnung, bist nicht mehr an das Telefon mit Kabel im Flur oder im Wohnzimmer gebunden. Und dann sagt die Oma zu ihr, Quatsch, kabellose Kommunikation ist nicht neu. Ich bete seit 75 Jahren. Also ein Christ braucht nichts weiter, außer Glauben, und mit Gott zu telefonieren. Und ich denke das ganz oft, dass diese weltweite Vernetzung durch das Internet, das ist wirklich nichts anderes als das, was Gott durch seinen Geist schon seit 2000 Jahren oder eigentlich schon viel länger tut. Unser Gebet kommt bei Gott an, auch wenn es für einen Menschen auf der anderen Seite des Globus gedacht ist. Und deshalb danke ich dir, Astrid, für dein Beispiel vorhin. Thailand ist ungefähr auf der anderen Hälfte des Globus. Aber unser Gebet kommt in Gottes Ohren. Wenn die Medizin und Wissenschaft sich lustig macht über den Placebo-Effekt, dann doch nur deshalb, weil sie diesen Effekt des Glaubens nicht verramschen kann und Profit daraus schlagen kann, geschweige denn ihn beweisen kann. Dabei hat Jesus schon zu jedem gesagt, der geheilt wurde, dein Glaube hat dir geholfen. Ihr seht, ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Fakt ist, du kannst dich in deinem Bereich, in deinem Beruf auf die Suche nach Gottes Wahrheit machen. Bitte Gott, sich dir zu offenbaren, damit du dann deinen Beruf auch mit Freude und Frieden im Herzen ausüben kannst, mit Spannung und mit Neugier. Wenn du nämlich Gottes Wesen und seine Wahrheit auf Arbeit entdeckst, wird das Einfluss haben auf deine Motivation. In der Bibel steht im Kolosser 3, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Und genau darum geht es. Egal, ob du Klos und Büroräume putzt, egal, ob du eine von vielen Angestellten bist oder der Chef von einigen mehreren Angestellten, Gott möchte durch dich den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an allen Orten verbreiten. Glaub mir, es dreht sich bei Gott nicht alles um die Gemeinde. Gott ist dort, wo das Leben stattfindet, und er ist sogar dort, wo die Dunkelheit herrscht. Er ist auch dort, wo scheinbar nur Satan regiert. Da, wo Menschenhandel, Prostitution, Missbrauch, Betrug, Verleumdung, wo all diese bösen und schädlichen Dinge passieren, auch da ist Gott gegenwärtig und kann und will seine Wunder wirken, wenn Menschen sich auf seinen Geist und seine Gegenwart einlassen. Gott ist Licht und Finsternis bei ihm ist wie das Licht. Das lesen wir in Psalm 139. Das heißt, es gibt keinen Bereich, der vor Gott verborgen ist. Immer und überall darfst du mit seiner Nähe, mit seiner Offenbarung, mit seinem Wirken rechnen. Das ist unser Gott. Er ist so groß und so mächtig, viel größer und mächtiger, als du denkst. Lass ihn deinen Horizont erweitern. Lass ihn frischen Wind in dein Leben bringen, vor allen Dingen in dein Berufsleben. Er ist schon da und er wartet auf dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, als alles, was wir verstehen oder begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.